Deutschlandfunk zur Diskussion. Heute: Wie viel Markt darf es sein? Debatte um Wirtschaftsmodelle. Die Diskussionsleitung hat Gerhard Schröder.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung heute aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Deutschland im Jahr 2019, das ist ein Land, das den längsten Aufschwung seit vielen Jahren erlebt. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefsten Stand seit 30 Jahren, die Steuereinnahmen auf Rekordniveau. Doch vom Aufschwung profitieren nicht alle, die Armut verfestigt sich, die Reichen werden reicher, der Niedriglohnsektor wächst. Wohnraum in den Städten ist für viele kaum noch bezahlbar und im Klimaschutz hinken wir weit hinter den selbstgesteckten Zielen hinterher. Was läuft da falsch? Versagt die Marktwirtschaft? Brauchen wir mehr Staat, um die Bürger zu schützen vor den entfesselten Kräften des Marktes? Darüber wollen wir diskutieren mit Jan Dieren, er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, der SPD-Jugendorganisation. Mit Günter Faltin, Ökonom, Hochschulprofessor und Gründer der T-Kampagne. Mit Anke Hassel, sie ist Professorin für Public Policy an der Hertie School of Governance. Und mit Hans-Peter Klöß vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen in die Runde.
Guten Abend.
Abend.
Jan Dieren, Sie sind im Bundesvorstand der Jungsozialisten zuständig für das Projekt Sozialismus. Was sagt uns das? Hat die soziale Marktwirtschaft ausgedient?
Das Projekt Sozialismus ist ein Projekt des Juso-Bundesverbandes. Wir haben in diesem Jahr drei Projekte, die wir parallel mit unseren Mitgliedern im gesamten Bundesgebiet veranstalten. Das ist zum einen das Projekt Feminismus, das Projekt Innenpolitik Staat und zum dritten das Projekt Sozialismus. Im Projekt Sozialismus wollen wir uns die Frage stellen, wie sehen zeitgemäße sozialistische Perspektiven auf unsere Gegenwart aus? Wie analysieren wir, wie sich unsere Gegenwart entwickelt, der Wandel der Arbeitswelt, und vor allem die Frage stellen, wie können wir heute über eine demokratische und sozialistische Organisation von Wirtschaft nachdenken? Wenn man das auf einen Satz zusammenfassen wollte, in den letzten Wochen in den Debatten nach dem Zeit-Interview von Kevin Kühnert haben wir oft die Frage gestellt bekommen, wie stellt ihr euch das denn vor als Jusos? Wie soll das denn genau ablaufen mit einer Kollektivierung und mit Bestimmung der Beschäftigten über die Unternehmen? Kurz gefasst, in diesem Projekt versuchen wir genau darauf, auf diese Frage eine Antwort zu formulieren.
Mhm. Gut, wir kommen da sicherlich nachher nochmal drauf und können das vertiefen. Günter Faltin, Sie sind Ökonom, fördern Existenzgründungen und sind auch selbst Unternehmer. Sie haben 1985 die T-Kampagne gegründet, weil das vielleicht nicht allen ganz geläufig ist. Was ist die T-Kampagne? Was machen Sie da?
Als Hochschullehrer wollte ich etwas vorführen und nicht nur theoretisch darüber sprechen. Also ein Unternehmen gründen. T-Kampagne sagt, wir können Ökonomie besser, guter Qualität preiswert machen, gleichzeitig Fairtrade, gleichzeitig Rückstandskontrollen machen. T ist leider, wie viele Lebensmittel, mit Pestizidrückständen belastet. Wir haben unsere Überschüsse eingesetzt für Wiederaufforstung. Wir sind ein transparentes Unternehmen. Ich wollte als Hochschullehrer zeigen, man kann unternehmerisch tätig werden und man kann es besser tun, als was sonst im Markt sich tummelt.
Und man kann damit im Wettbewerb bestehen?
Nicht nur das. Wir sind auf unserem Gebiet, Darjeeling Tee, der größte einzelne Importeur auf der Welt geworden.
Und was haben Sie für Gefühle, wenn Sie die Diskussion der letzten Wochen verfolgen, in denen es ja darum geht, sagen wir mal, die Marktwirtschaft zu überwinden, über Verstaatlichungen zu debattieren, also das freie Unternehmertum doch generell in Frage zu stellen?
Das Problem ist, dass jeder unter Markt etwas anderes versteht. Und Müller-Aermach hat in den 70er Jahren gesagt, wir haben keine soziale Marktwirtschaft mehr. Also ein System, um das uns die halbe Welt beneidet, ist ja verloren gegangen.
Würden Sie das auch so sehen?
Ja, weil heute unter Markt verstanden wird das freie Spiel der Kräfte. Und wenn die Kräfte den Ausschlag geben, dann gewinnen die Starken, dann gewinnen die Kräftigeren. Es geht um einen Wettstreit der Ideen, es geht nicht um das freie Spiel der Kräfte. Das ist von Milton Friedman eingeführt worden, sogenannten Chicago Boys, die das Konzept Markt verstehen als radikale Deregulierung. Der Markt wird schon richten, überlassen wir alles dem Markt. Wenn wir das tun, setzen sich die Großen durch. Und wenn die Großen es schaffen, auf legale Weise Steuern zu vermeiden, dann haben die Kleinen und Mittleren keine Chance mehr. Das Verrückte ist, Deutschland ist in der Welt berühmt für seinen Mittelstand und wird beneidet für seine kleinen und mittleren Unternehmen. Wir müssen Markt zurückführen auf das, was einmal war, Regelsystem. Wenn Sie beim Fußball, das ist ja auch ein Regelsystem, einen schwachen Schiedsrichter haben, gerät das sofort außer Kontrolle. Mhm. Dann wird faul gespielt. Und das passiert in der Wirtschaft auch.
Hans-Peter Klöß vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Teilen Sie diese Einschätzung? Haben wir keinen fairen Schiedsrichter mehr im Wettbewerb der Kräfte auf dem freien Markt?
Ich teile diese Einschätzung dezidiert nicht. Und ich bin auch doch verwundert bis bestürzt darüber, dass sich das Land eine Systemdebatte ganz neuer Provenienz derzeit leistet, um es mal so zu formulieren, in einer Zeit, in der wir doch mit einem breiten Wohlstand im Land unterwegs sind. Die soziale Marktwirtschaft ist definitiv kein Auslaufmodell. Sie ist eine wertegebundene Ordnung von Spielregeln, die unter anderem vorsehen Privateigentum, Haftung, Vertragsfreiheit, offene Märkte, Primat der Währungspolitik und das kontrolliert und eingehegt durch eine Einkommenspolitik, die dafür sorgt, dass der soziale Ausgleich funktioniert, die auch eine Monopolkontrolle vorsieht, die laufend in Veränderung ist. Also ich kann das Bild nicht teilen. Ich komme im Gegenteil zu dem Befund, dass die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, so wie wir sie kennen, definitiv nicht eine Spielart des Kapitalismus ist, sondern eine Form der regelgebundenen Lösung für dieses Land aus den Erfahrungen einer desaströsen Entwicklung, die in dem deutschen Faschismus geendet hat und die eine Antwort gewesen ist von freiheitsliebenden Menschen, zu sagen, wir brauchen eine wertegebundene, auch moralisch gebundene Wirtschaftsordnung, die den Einzelnen in seine Möglichkeiten versetzt, aus seinem eigenen Anstrengung etwas zu machen. Und ich denke, dass wir insgesamt als Modell, und nicht anders ist ja die internationale Entwicklung zu verstehen, damit sehr erfolgreich gewesen sind.
Frau Hassel, Sie waren beim gewerkschaftsnahen Institut WSI der Hans-Böckler-Stiftung, sind jetzt bei der Hertie School of Governance. Wie groß ist Ihre Bestürzung, dass wir zurzeit 30 Jahre nach dem Mauerfall wieder über Sozialismus, über Verstaatlichung von Unternehmen reden, diskutieren?
Also ich bin weniger bestürzt, als dass ich das schade finde, dass wir jetzt so viel Zeit und so viel Energie darauf verwenden über eine Systemfrage. Ich habe das Interview von Kevin Kühnert als einen Debattenbeitrag gesehen und war dann eher überrascht, wie groß die Resonanz darauf war. Weil man kann natürlich diesen Debattenbeitrag machen. Aber aus meiner Perspektive hat durch diese Debatte wurde keine wichtige Frage gelöst, auch noch nicht mal im Ansatz beantwortet, sondern wir verschenken einfach Zeit und Platz, damit jetzt über den Sozialismus zu sprechen.
Die richtige Debatte?
Die richtige Debatte ist in der Tat über die Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft. Es gibt keinen Markt ohne den Staat. Der Markt kann die Bedingungen, unter der er funktionieren kann, nicht selbst herstellen, sondern wir brauchen den Staat dafür, um den Markt zu regulieren. Und ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle auch einig in der Betrachtung. Und es geht immer wieder darum, diese Regulierung neu zu justieren, zu überlegen, wo funktioniert der Markt, wo muss eingegriffen werden, wo muss man nachjustieren. Und gerade in einer Phase von großen Umbrüchen, in der wir im Moment sind, durch Europäisierung, Globalisierung, aber auch durch sehr schnellen technischen Wandel, müssen wir über diese Fragen sprechen und nicht über die Systemfrage.
Da machen wir es doch konkret. Gerade vor kurzem ist eine neue Erhebung erschienen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Tenor. In den vergangenen 25 Jahren hat das untere Zehntel auf der Einkommensskala real verloren. Die Reichen dagegen sind reicher geworden. Herr Klöß, ist das ein Grund über Neujustierung, über eine Regulierung nachzudenken? Oder würden Sie sagen, das muss man in Kauf nehmen?
Zunächst muss man bei der Befundung anfangen und je nachdem, wie man und welche Daten man heranzieht, kommt man zu wohl leicht unterschiedlichen Ergebnissen. Im Kern können wir sagen, dass seit 2005 die Spreizung der Einkommen nicht stark zugenommen hat, am aktuellen Rand deswegen etwas, weil wir eine veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung haben. Das werden alle Fachleute, die sich mit den Datenquellen beschäftigen, sozioökonomische Panel, auch so bestätigen. Das heißt, wir haben einen sogenannten Kompositionseffekt. Die Bevölkerungsstruktur setzt sich anders zusammen. Wir haben einen steigenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und mit alleinerziehenden Status. Und wenn wir das, den Punkt nehmen und den Befund trotzdem als Herausforderung betrachten, dass wir in einer, und Frau Hassel hat das zu Recht markiert, in einer Welt von auch strukturellen Herausforderungen sind, dann müssen wir natürlich immer den Blick richten auf die Ergebnisse des Wirtschaftssystems. Und da gibt es natürlich dann auch je unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen. Für manche ist dann der Befund einer im aktuellen Land leicht zunehmenden Spreizung, einer leicht zunehmenden Spreizung der Einkommen, wird anders bewertet als von Menschen, die sagen, uns ist diese jetzige Verteilung von oben und unten in Anführungsstrichen, die ist für mich eine Systemfrage, so wie es ja jetzt aktuell anklingt. Ich werbe sehr dafür, dass wir einen aufgeklärten, faktenbasierten Diskurs darüber führen, was sind die Befunde, was sind die Veränderungen, die sich aus veränderten Rahmenbedingungen ergeben und was können wir konkret daran ändern, statt einer großen, überwölbenden Debatte zu führen.
Gut, wir brauchen dann fragen wir konkret, was können wir verändern, Herr Fratin?
Es wird doch ganz deutlich, dass wir eine Verschiebung des Anteils am Kuchen zugunsten der großen Unternehmen erfahren. Die können legal Steuern vermeiden. Das ist ein Teil der Erklärung. Sie setzen auch Wettbewerb außer Kraft. Markt ist ein System, die Unternehmen dem Wettbewerb zu unterwerfen. Man kann überspitzt sagen, Markt ist der Feind der Unternehmer. Und deswegen hat man auch das Kartellgesetz des Ludwig Erhard damals verhindert. Das war der erste Schritt in die falsche Richtung. Man muss auch die Großen den Regeln unterwerfen. Und die können sich entziehen. Die können die Politik erpressen mit dem Argument Arbeitsplätze. Wir verlagern ins Ausland, irgendwo anders hin. Das ist ein ungleiches Spiel. Das ist nicht Markt. Das ist die freie Entfaltung der Kräfte. Das klingt gut, aber da sitzen sich die Kräftigeren durch und schieben die anderen vom Platz.
Aber Herr Faltin,
das kann nicht sein.
Aber Herr Faltin, mit Verlaub, dass wir kein Kartellgesetz haben, ist mit Verlaub, das entspricht nicht der Tatsache. Wir haben ein Kartellrecht und wir haben
ein sehr schwaches.
Wir haben überhaupt nicht. Und wir haben eine sehr intensive Debatte darüber, ob und inwieweit die Digitalisierung und die zunehmende Marktbedeutung von Digitalunternehmen, den GAFAs dieser Welt, neue Herausforderungen für das Kartellrecht, für das Wettbewerbsrecht, für die Fusionskontrolle stellt. In dem Prozess sind wir drin. Ich würde nochmal dafür werben, die Fakten anzugucken. Gibt es Handlungsbedarf? Wenn ja, wo? Und deswegen wird natürlich von Monopolkommission und Bundeskartellamt sehr intensiv darüber nachgedacht, ob man zum Beispiel die Aufgreifschwelle für Fusionskontrollvorhaben an der Zahl der Nutzer eines Netzwerkes festmachen muss. Bitte lassen Sie uns doch gemeinsam anerkennen, es gibt eine ausgeprägte Lernfähigkeit, wenn sich Veränderungen ergeben, die rational anzugehen.
Wir haben eine klare Verschiebung von Gewinnen zugunsten der großen Unternehmen. Und wir haben gleichzeitig das Paradox, dass die kleinen und mittleren Unternehmen die Arbeitsplätze schaffen,
auch
die
neuen
Arbeitsplätze
schaffen. Auch der Befund stimmt nicht. Sie können nicht einfach sagen, die Großen haben die großen Gewinne und die Kleinen haben die kleinen. Das stimmt so nicht. Es hat vor Tagen eine Studie der Familienunternehmer gegeben, wo sie gezeigt haben, wie die Beschäftigungsbilanz und auch die Performance, also die Wirtschaftlichkeitsentwicklung der Familienunternehmen gewesen im Vergleich zu großen Unternehmen. Die war im Durchschnitt besser als bei großen Unternehmen. Also wir sollten bitte keine faktenfreien Bilder zeichnen.
Na, die Fakten sagen, dass der Unterschied zwischen den Herstellungskosten und den Verkaufskosten sich vervielfacht hat. Da gibt es eine Studie dazu. Das zeigt doch deutlich, dass eben Markt nicht funktioniert, dass die Konkurrenz nicht funktioniert. Der Preiswettbewerb funktioniert nicht. Ihre Vertreter sagen alle, gnadenloser Wettbewerb. Und wenn man die Discounter anguckt, die sind alle Milliardäre geworden. Das ist eine Redeweise vom gnadenlosen Wettbewerb und Preiswettbewerb. In Wirklichkeit findet der nicht ausreichend statt.
Aber wenn wir noch mal einen anderen Aspekt einbringen, 80% der Arbeitsplätze in Deutschland werden von kleinen und mittleren Unternehmen gestellt. Genau. Also wir haben sehr viele Anbieter. Insofern spricht das nicht dafür, dass der Markt funktioniert?
In einzelnen Bereichen. Es gibt Bereiche, wo starke Konkurrenz ist. Aber diese Redeweise vom gnadenlosen Wettbewerb, das hat schon Walter Rathenau kritisiert, das ist eine Lyrik, die mit dem, wie heute im Markt operiert wird. Es werden Produkte in den Markt geschoben, die wir nicht brauchen, aber mit einem riesigen Werbeaufwand und das erfolgreich. Das kann nicht gute Ökonomie sein, das kann auch nicht Marktwirtschaft sein. Wir brauchen das freie Spiel der Ideen, nicht das freie Spiel der Kräfte.
Herr Faltin, wenn Sie sagen, es werden Produkte in den Markt geschoben, die niemand braucht. Bitte nehmen wir nicht doch eine Position ein, die über diejenigen, die Konsumenten dieser Produkte sind, am jeden Tag entscheiden, mit ihrem Stimmzettel und mit ihrem Euro, was sie gerne haben möchten. Ich finde das eine sehr abgehobene Diskussion, den Konsumenten zu sagen, was sie benötigen, was sie nicht benötigen.
Wir wollen es nicht nur als Zwiegespräch gestalten, Frau Hassel.
Herr Klöß, wenn Sie sagen, wir sollten faktenbasiert argumentieren, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich finde schon, wie Herr Faltin eben auch schon gesagt hat, wenn man sich die Unternehmensgewinne anschaut in den letzten 30 Jahren, dann werden Sie feststellen, dass Sie im Saldo sehr positiv und sehr hoch geworden sind. Vor 30 Jahren waren Unternehmen im Saldo noch verschuldet, weil sie Kredite aufgenommen haben und investiert haben. Das machen Unternehmen heute schon lange nicht mehr und schon erst recht gar nicht in Deutschland. Also man kann auch, wenn man die Verteilungsfrage sich anschaut, muss man nicht an der Frage der Einkommensverteilung unbedingt stehen bleiben, sondern man muss sich die Verteilung im größeren Maßstab anschauen. Und da gibt es in der Tat Verschiebungseffekte, die dem deutschen Standort, aber auch der deutschen Gesellschaft langfristig nicht gut tun. Und da muss man dann auch ansetzen.
Was schlagen Sie vor? Was muss man da tun?
In erster Linie muss man investieren. Also wir leben immer noch von einem Kapitalstock, von einem öffentlichen Kapitalstock, der aber runtergeht, der reduziert wird, weil nicht ausreichend öffentlich investiert wird. Und jeder, der öffentliche Einrichtungen benutzt, der sich in Schulen auskennt, aber auch mit der Bahn fährt, der oder auch Telekommunikation sich anschaut, wird ja feststellen, es gibt einen hohen Investitionsstau in Deutschland. Und dieser Investitionsstau wird jetzt Gott sei Dank in den letzten 4-5 Jahren stärker thematisiert, aber wir haben den noch nicht gelöst.
Herr Dieren, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir über die Verteilung von Vermögen und Einkommen reden. Wir sehen, in den vergangenen Jahren sind die Löhne viel schwächer gewachsen als die Erträge aus Kapitaleinkünften. Wie viel Ungleichheit können wir uns leisten? Ab wann wird das ein Problem?
Ich finde, sowohl in der öffentlichen Debatte als auch hier jetzt erstmal bezeichnend, dass bei dem Versuch, über alternative Wirtschaftssysteme, alternative Wirtschaftsformen zu diskutieren, sehr viel Energie da reingesteckt wird, darüber zu diskutieren, warum man das nicht tun sollte, und alle sehr, sehr aufgeschreckt reagieren, wenn man mal vorschlägt, mal was anderes zu versuchen und andere Wirtschaftssysteme zu versuchen. Das betrifft sowohl Vermögensungleichheiten als auch Entscheidungen darüber, was eigentlich produziert wird. In den Debatten in den letzten Wochen oft genug gehört, dass der Sozialismus ja nicht funktioniert habe und deshalb nicht funktionieren könnte, sozialistisches Wirtschaften mit Demokratie und Freiheit sowieso nicht vereinbar sei. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was bedeutet das denn, dass Wirtschaft funktioniert, und wir hier eine Studie, eine Zahl nach der anderen hören, dass Vermögensungleichheit immer weiter wächst, dass immer mehr Menschen in Deutschland keine bezahlbare Wohnung mehr finden, dass wir seit Wochen und Monaten und Jahren darüber diskutieren, dass die Autoindustrie es nicht hinbekommt, Autos zu produzieren, die umweltverträglich und zu einem bezahlbaren Preis verkauft werden können. Und wir dann uns die Frage stellen, also und rhetorisch quasi nur noch beantworten, dass das mit der Marktwirtschaft und auch der sozialen Marktwirtschaft ja auf jeden Fall funktioniert, aber eine sozialistische Wirtschaft auf keinen Fall funktionieren könnte, ist das schon eine bezeichnende bezeichnend für Debatte.
Da würde ich dann gerne konkret fragen, wenn Sie sagen, die Marktwirtschaft funktioniert da nicht, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie da konkret raus? Da geistert natürlich schnell das Schlagwort von Verstaatlichung, Kollektivierung, das ja auch Kevin Kühnert in die Debatte eingebracht hat. Ist das das Rezept, das Sie da empfehlen?
Das möchte ich an der Stelle nochmal richtigstellen. Verstaatlichung hat Kevin Kühnert in die Debatte als Begriff nicht eingebracht, sondern das wurde dann daraus gemacht. Genau, er hat von Kollektivierung gesprochen, und beziehungsweise das war der Begriff, der in dem Interview gefallen ist. Und die Frage war gar keine ganz abstrakte, die Kevin Kühnert da angesprochen hat, sondern er hat ganz konkret gesagt, wie sähe es denn aus, wenn mal nicht die Eigentümerin von Unternehmen Entscheidungen treffen darüber, was produziert wird, sondern die Menschen, die die Arbeit da tatsächlich tun. Also nehmen wir als Beispiel, in dem Interview wurde dann BMW genommen oder meinetwegen VW oder wie auch immer. Wenn die Entscheidung ansteht, wollen wir als Unternehmen, das Autos produziert, jetzt ein Auto produzieren, das einen umweltverträglichen Motor enthält, der die entsprechenden Regularien einhält, oder produzieren wir lieber einen Motor, den wir kostengünstiger produzieren können und deshalb profitabler absetzen können, der aber die entsprechenden Regularien nicht einhält, dann werden die Eigentümerinnen an so einem Unternehmen, die damit am Ende Profit machen wollen, was erstmal auch legitim ist, natürlich tendenziell immer eine Entscheidung treffen, die darauf hinausläuft, die Kosten zu senken, die finanziellen Kosten zu senken, um mehr Profit zu machen. Das ist ja auch völlig klar, hat mit Konkurrenz am Markt und so weiter und so fort zu tun. Wohingegen die Beschäftigten in einem Unternehmen, wenn denen dieselbe Frage gestellt wird, meint ihr, dass es sinnvoller ist, einen Motor zu produzieren und zu entwickeln, der die entsprechenden Regularien einhält, vielleicht nicht ganz so profitabel, aber trotzdem noch profitabel produziert werden kann, werden die Beschäftigten vielleicht auch überlegen, dass es für das Unternehmen noch profitabel sein muss. Klar, weil die ja auch ein Interesse daran haben, dass das Unternehmen weiter besteht, damit die Arbeitsplätze bestehen bleiben.
Also gleichzeitig können die aber natürlich auch Unternehmen in Beschäftigtenhand.
Ein Plädoyer dafür, dass wir Entscheidungen nicht mehr, also weder, das ist auch völlig klar, ne? Wir wollen nicht eine Wirtschaftsordnung, in der am besten noch eine Runde von Männern an irgendeinem Tisch sitzt und zentral plant und entscheidet, was produziert werden soll. Das wollen wir natürlich nicht und uns vorschreibt, was wir zu tun haben. Aber dasselbe wollen wir doch auch nicht, damit dass diejenigen wenigen an der Spitze von einem Unternehmen diese Entscheidung treffen, sondern was doch sinnvoll wäre, ist, dass wir uns gemeinsam demokratisch darüber verständigen, was wir eigentlich mit unserer Arbeitszeit, mit unseren Unternehmen und so weiter machen wollen und was für uns als Gesellschaft sinvoll ist. Und jetzt ist doch die Beobachtung,
ja, ist angekommen. Herr Faltin.
Ich würde dazu sagen, lassen wir uns doch mal von den Sozialisten angucken, wie sie Markt sehen. Also Deng Xiaoping hat so Anfang der 80er Jahre in China Marktwirtschaft eingeführt. Überzeugter Sozialist in Indien, Manmohan Singh, ein dort, also in Asien hoch angesehener sozialistischer Wirtschaftsprofessor, hat Marktwirtschaft in Indien eingeführt. Seitdem ist Indien von dem Armenhaus zu einem Powerhouse geworden. Das gleiche in China. Vietnam, überzeugte Sozialisten, haben Marktwirtschaft eingeführt. Man sagt in Asien, das kapitalistischste Land, also jedenfalls das marktwirtschaftlich am meisten orientierte Land, sei heute Vietnam. Also das ist doch eine vernichtende Kritik an allem, was man so an sozialistischen Instrumenten bringt. Es ist gerade Markt, aber Markt in einer Art der Kontrolle der Großunternehmen. Und leider muss man sagen, vielleicht können die das in China, in Indien oder in Vietnam besser wie wir. Es geht um die Kontrolle von Großunternehmen, nicht durch Staat und durch irgendwelche Kollektivierung, sondern sie dem Markt zu unterwerfen. Wir müssen sie zum Preis- und Qualitätswettbewerb zwingen. Und nicht Möglichkeiten schaffen, dass die Gewinnmargen immer größer
Herr
werden
Faltin,
und die ganze Umverteilung zu Ungunsten der Bevölkerung.
Herr Faltin, die Grundlage für diese Entwicklung in Deutschland in den letzten 10 Jahren war genau das, was Sie als fehlend reklamieren, Preis- und Wettbewerbsfähigkeit. Ist vielleicht irgendjemand bereit, im Lande zu akzeptieren, dass Deutschland gerade aus der Finanzmarktkrise unter anderem dadurch gestärkt herausgekommen ist, dass die Nachwirkungen A, der Reform von Gerhard Schröder gewesen für den Arbeitsmarkt, dass B, durch eine gute und funktionierende Sozialpartnerschaft Betriebe und Beschäftigte gemeinsam einen Weg aus dem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von 5% pro Jahr, das war historisch noch nicht da nach dem Kriege, es gemeinsam geschafft haben, dass wir heute auf einem Höchststand an Beschäftigung leben, an dem die Beschäftigten ihren fairen Anteil haben, wo die Realeinkommen in den letzten Jahren deutlich steigen. Das sind Erfolge einer Wirtschaftsordnung, Herr Düren, die Sie gerade in Ihren langen Ausführungen als nicht Ihr Leitbild diagnostiziert und charakterisiert haben, sondern Sie wollen eine andere Form einer Wirtschaftsordnung, die mit diesen Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft aus meiner Sicht nur schwer kompatibel ist.
Naja, also das ist immer so ein billiges Argument auf andere.
Ich finde das nicht billig, mit Verlaub. Ich würde dann gern darum bitten, dass Sie einen empirischen Beleg dafür bringen, dass Ihr Modell, was Sie hier uns skizzieren, auch empirisch den Nachweis auf Leistungsfähigkeit schon bestanden hat.
Ja, naja, also auf andere. Andersrum einmal fragen, das ist ja nicht ganz verkehrt. Seit 2005, das geben die Statistiken her, ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschland um 6 Millionen gestiegen. Vorher haben wir eine lange Phase gehabt, wo die Arbeitslosigkeit stieg und die Beschäftigung sank. Ist das nicht ein Erfolg?
Naja, also was die empirischen Belege angeht, wir Jusos wollen nirgendwo, also verweisen nicht auf das und das Wirtschaftsmodell, so wie es da läuft, wollen wir es hier auch. Und darauf zu verweisen, dass sozialistische Systeme nicht funktioniert haben, das ist empirisch völlig richtig und das ist ja auch nichts, was ich irgendwie leugnen würde und sagen würde, doch, wir machen das genauso weiter, sondern was wir vorschlagen, was ich hier in der Diskussion einbringen möchte, ist, dass wir darüber nachdenken, es mal auf eine andere, also andere Art und Weise von Unternehmensorganisation zu versuchen. Und wenn Sie jetzt die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ansprechen, dass es mehr Beschäftigung in der Bundesrepublik gibt, dann ist das ja auch überhaupt nichts, was gegen eine Ausweitung der Mitbestimmung oder der Übertragung von Entscheidungsgewalt auf die Beschäftigten von einem Unternehmen spricht, sondern was das Argument dahinter ist, ist das, was immer als Argument für eine soziale Marktwirtschaft oder für die unternehmerische Freiheit angeführt wird, die Freiheit der einzelnen Menschen ist. Und da sind wir uns völlig einig. Freiheit ist, worauf wir unsere Gesellschaft aufbauen wollen. Die Freiheit der einzelnen Menschen und die Freiheit von uns als Gesellschaft. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage ist jetzt nur, so wie unsere Unternehmen und unsere Wirtschaft jetzt gerade organisiert ist, ist das tatsächlich das größtmögliche Maß an Freiheit, das wir uns erarbeiten können? Und da ist jetzt mein Argument, so wie Unternehmen gerade organisiert sind, gibt es ganz, ganz wenige, nämlich die, die Eigentum an Unternehmen haben, die die Freiheit haben, darüber zu bestimmen, was mit so einem Unternehmen geschehen kann und das nach ihrem Eigentum so machen können, wie es ihnen beliebt, völlig, also nicht völlig, aber größtenteils ohne weitere Beschränkungen, so weit geht der Eigentumsbegriff ja, und dass aber die meisten Menschen, und zwar insbesondere diejenigen, die in diesen Unternehmen arbeiten, diese Freiheit gar nicht besitzen. Und jetzt wäre doch, wenn wir die Entscheidung darüber, was mit einem Unternehmen passieren soll, was darin produziert wird, wir die gemeinsam in einem Unternehmen demokratisch treffen, auf welchem Wege, das muss man dann diskutieren, also wie Entscheidungsstrukturen in so einem Unternehmen dann aussehen, wer da beteiligt wird, wie Allgemeininteressen da vertreten werden. Aber wenn diese Entscheidungen in einem Unternehmen demokratisch getroffen würden, wäre das für mehr Menschen mehr Freiheit, als es jetzt gerade ist.
Frau Hassel, die Demokratisierung der Wirtschaft, das war auch und ist vielleicht auch noch immer ein Schlagwort, das die Gewerkschaften geführt haben. Sie haben für die Mitbestimmung gekämpft, sie sitzen in vielen Aufsichtsräten. Gibt es da Defizite? Brauchen wir mehr Demokratie in der Wirtschaft? Mehr gesellschaftliche Kontrolle über unternehmerische Entscheidungen?
Ja, auf jeden Fall. Also auf der ganz generellen Ebene würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Und wir haben auch durchaus einen Diskussionsbedarf, wenn man sich die Corporate Governance, also die Unternehmensaufsicht von großen Unternehmen, anschaut. Wir haben mittlerweile ein System in einer globalisierten Welt, wo wir nationale Regelwerke haben, ein europäisches Regelwerk haben, einen globalen Markt haben, transnationale Unternehmen, die den globalen Markt bespielen, die auch sehr gut bestimmte Wertschöpfungsketten aufbauen können, aber auch Gewinne verschieben können, sich auch bestimmte Steuermodelle aussuchen können, die eben nicht mehr an nationalen Rahmen gebunden sind und die dazu führen, dass doch auch Steuervermeidung im großen Stil stattfindet. Also diese Probleme kennt man. Und natürlich denken auch die Gewerkschaften darüber nach, wie kann man in dieser globalisierten Welt, die durchaus geprägt ist von transnationalen Unternehmen, wie kann man dort Corporate Governance Systeme entwickeln, wo auch die Beschäftigten einen Anteil daran haben und auch eine Rolle spielen. Also in Deutschland haben wir das. In Europa haben wir das schon wieder nicht. Also in Europa haben wir das in einigen Ländern. In anderen Ländern gibt es überhaupt keine Unternehmensmitbestimmung. Wir entwickeln jetzt ein europäisches Gesellschaftsrecht, was dann für alle Unternehmen in Europa gelten soll. Und dort natürlich sich Unternehmen auch zunehmend Gedanken darüber machen, ob sie nicht über eine Sitzverlegung zum Beispiel von Deutschland in ein anderes Land sich der deutschen Mitbestimmung entziehen können. Also das ist im Moment die aktuelle Debatte auf der europäischen Ebene. Und die deutschen Gewerkschaften, aber nicht nur die deutschen Gewerkschaften, beobachten das sehr intensiv und denken schon darüber nach, könnte es auch ein Regelwerk geben der Corporate Governance, wo Beschäftigten vertreten sind und wo Beschäftigte ein integraler Bestandteil der Unternehmensaufsicht sind. Also sowas gibt es durchaus.
Ja. Herr Klöß, können Sie sich damit anfreunden?
Zunächst mal begrüße ich das, Frau Hassel. Ich denke, da sind wir häufig auch nah beieinander, immer wieder zu Recht darauf hinweist, lass uns da, wo wir eine Vermutung haben, dass etwas schief läuft, genauer hinschauen. Was läuft da möglicherweise schief? und wo müssen wir gegebenenfalls was tun. Das ist eine ganz andere Debatte als die von Herrn Dieren, wenn er davon spricht, eine demokratisch getroffene Entscheidung über Unternehmensführung zu führen. Das sind grundverschiedene Welten. Das Thema Mitbestimmung ist in Deutschland, wie wir, glaube ich, alle wissen, relativ gut entwickelt, gut verbreitet, gut ausgebaut, sowohl in der Unternehmensmitbestimmung wie in der betrieblichen Mitbestimmung. Da gibt es, glaube ich, auch mit Blick auf Digitalisierung durchaus die Möglichkeit einer Verständigung, was getan, was nicht getan werden sollte. Wenn Sie das Thema Digitalsteuer anspringen, also die Frage der internationalen Verlagerung, da muss man doch, glaube ich, darauf hinweisen, dass für die internationale Besteuerung nicht die Kundenzahl relevant ist, sondern da, wo die Technologien entwickelt werden. Das führt dazu, dass eine umsatzbasierte Digitalsteuer eine Abkehr von der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit wäre. Deswegen ist ja wichtig und deswegen gibt es bestimmte Punkte, auch da Zustimmung, die nur im internationalen oder im europäischen Kontext gelöst werden können. Sie wissen vielleicht, das Thema Digitalsteuer wird jetzt länderweise diskutiert. Eine europäische Lösung wird es dazu bisher nicht geben. Es gibt bestimmte Handlungsfelder, im Zuge dieser neuen technologischen Verschiebungen, wo Europa gemeinsam vorgehen muss. Hier wäre vielleicht ein Feld, aber für die Mitbestimmung bin ich im Augenblick nicht sicher. Das deutsche Niveau ist sehr hoch. Ob das das allgemeine Niveau werden kann, bin ich unsicher.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wie viel Markt darf es sein? Die Debatte um Wirtschaftsmodelle ist unser Thema. Wir diskutieren mit Jan Dieren von den Jungsozialisten, der SPD-Jugendorganisation, Günter Faltin, Ökonom und Hochschulprofessor, Anke Hassel von der Hertie School of Governance und Hans-Peter Klöß vom Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, das auch in der Öffentlichkeit für große Aufmerksamkeit sorgt. Das ist die Frage, wie viel Wohnraum haben wir überhaupt noch, den die Menschen auch bezahlen? Die Mieten in den Ballungszentren sind extrem gestiegen und viele sagen, das liegt an einem entfesselten Markt. Es gibt eine Bewegung, enteignet Wohnungsbaugesellschaften, speziell die Deutsche Wohnen ist da genannt, das größte oder eine der größten deutschen Wohnungsbaugesellschaften. Herr Klöß, Frau Hassel, Herr Faltin, Herr Dieren, ist das ein Zeichen für einen Markt, der nicht mehr funktioniert, der neu geregelt werden muss?
Also wir übersehen hier einen Punkt, der eigentlich noch viel stärker in der Diskussion ist. Wie kommen wir mit weniger Ressourcen aus? Es kann ja wohl nicht sein, dass die ganze Landstriche veröden, die Häuser verfallen, die Wohnungen verfallen und wir in den Großstädten jetzt unsere knappen Ressourcen einsetzen für einen großen Wohnungsbau. Also das schreit doch nach intelligenteren Lösungen und nicht danach, soll man nun mehr Wohnungen bauen oder soll man die Wohnungen verstaatlichen. Wir müssen doch mal zur Kenntnis nehmen, das gehört auch zu einer Wirtschaftssystemdiskussion, dass wir mit weniger Konsum auskommen müssen. Wir verbrauchen ein Mehrfaches dieses Planeten und die jungen Leute gehen Gott sei Dank jetzt auf die Straße und sie erwarten von uns Antworten, wie wir das schaffen, dass wir in diesem Wirtschaftssystem zu weniger Konsum kommen. Die Aufgabe der Unternehmen in der Geschichte war immer mehr zu produzieren. Wenn ich das mal angucke, dann müsste man sagen, die Aufgabe der Unternehmen in der Zukunft und der Gesellschaft ist, weniger zu konsumieren und weniger zu produzieren. Herr Klöß, sagen Sie doch da etwas dazu.
Das sage ich gerne, Herr Faltin.
Haben Sie Geschäftsberichte, in denen steht, nächstes Jahr wollen wir weniger produzieren? Oder haben Sie alle Geschäftsberichte, die ich bisher gesehen habe, die sagen, wir wollen mehr produzieren?
Wenn weniger produziert wird, dann sind wir in der Krise. Ist das ein falsches
Leitbild? Ein völlig falsches Bild, ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Frage kann sich auch unter anderem darauf konzentrieren, was wir und wie wir produzieren. Ich zitiere mal Ralf Füchs, den ich persönlich sehr schätze.
Er war
Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, ist jetzt unterwegs als kluger Beobachter der Zeitläufte. Und der mal gesagt hat, 1968 war der technische Fortschritt noch eine linke Idee, heute ist der westliche Lebensstil die Wurzel des Übels. Er sagt, und dem kann ich mich anschließen, statt Marktwirtschaft und Unternehmertum zu verteufeln, sollten wir ihre Dynamik nutzen, Herr Faltin. Das ist genau der Punkt.
Aber das sage ich doch auch, wir brauchen neue Ideen.
Wir sollten den technischen Fortschritt als den Problemlöser, in Anführungsstrichen, auch für die Herausforderung für unsere Umweltbilanzen sehen. Und da, glaube ich, sind wir gerade mit einem sozialen marktwirtschaftlichen System am allerbesten aufgestellt. Und das gilt auch für das Wohnungsthema, um Herr Schröder Ihre Frage noch aufzunehmen. Natürlich haben wir in Deutschland eine Akzentuierung der Wohnungssituation. Das liegt auch daran, dass wir 2 Millionen mehr Menschen im Land sind. Wir schrumpfen ja nicht, sondern wir wachsen als Nation an Bevölkerung. Wir sind im internationalen Vergleich eine Mieternation und wir haben, das haben einige Landesregionen, namentlich Berlin, wo die ganze Enteignungsdebatte begonnen hat, als Vorläufer der Kühner-Debatte, haben wir ja einen klaren Verkauf von Wohneigentum gehabt, eine Privatisierung, die jetzt in Anführungsstrichen auf die Füße gefallen ist. Wenn Sie das verstaatlichen wollen, muss die Stadt, muss Land Berlin 30 bis 40 Milliarden aufbringen. Das kann nicht die Lösung sein.
Heißt das nicht, wenn Sie kritisieren oder das als Befund benennen, dass der Verkauf von städtischen Wohnungen, von staatlichen Wohnungen eigentlich überhaupt das möglich gemacht hat, was wir jetzt sehen, dass das ein Bereich ist, der nicht unbedingt den Marktkräften ausgesetzt werden sollte?
Wir haben schlicht und einfach den Neubau aus dem Auge verloren und wir haben es nicht geschafft, vorausschauend für eine wachsende Zahl von Menschen offenbar genügend Wohneigentum zu haben. Und wir haben eine Metropolsituation, eine Zuwanderung in die Städte, die dazu führt, dass wir in einzelnen Städten stark steigende Mietpreise haben. Für die Mieten generell gilt, das ist, glaube ich, unbekannt, dass die Erschwinglichkeit von Mietwohnungen in 2 Dritteln aller Kreise für Beschäftigte zugenommen hat. Die Erschwinglichkeit von Mietwohnungen hat zugenommen. Wir reden von einem sehr konzentrierten Problem in Ballungsgebieten.
Also wenn Menschen die Wohnung nicht mehr bezahlen können, ist das eher ein Fall von Staatsversagen als von Marktversagen, Frau Hassel?
Naja, zunächst einmal war es, glaube ich, ein Fehler der Berliner Politik, die kommunalen Wohnbauunternehmen zu verkaufen.
Im Übrigen nicht nur ein Phänomen, das wir in Berlin sehen, sondern in fast allen anderen Großstädten.
Genau, in Dresden ja auch. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Städten, wo kommunaler Wohnungsbau verkauft wurde und privatisiert wurde. Ich denke, das war ein Fehler und das merkt jetzt der Berliner Senat auch. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie soll man damit umgehen, dann bin ich auch weniger auf der Seite der Leute, die sagen enteignen, sondern ich wäre eher auf der Seite der Leute, die sagen, wir müssen Wohnbauunternehmen regulieren und wir müssen sie an ihren Auftrag erinnern, nämlich Wohnraum zur Verfügung zu stellen und auch zu Preisen, die von der Bevölkerung bezahlbar sind. Also es gibt ja jetzt bei Neubau durchaus auch das Berliner Modell, wo dann ein Anteil von Sozialwohnungen vorgeschrieben wird, 25% in Berlin. Und diese Modelle sind sehr sinnvoll. Sie müssen aber auch umgesetzt werden. Und wir müssen viel stärker darauf achten, dass private Investoren nicht in den Wohnungsbau investieren, um möglichst hohe Gewinnmargen zu realisieren, sondern um dort wirklich günstigen Wohnraum auch anzubieten. Und dafür ist der Gesetzgeber da. Also das ist ein typisches Problem.
Regulierung, reicht das, Herr Dieren?
Offensichtlich nicht. Es ist ja nicht so, dass der Wohnungsmarkt bisher überhaupt nicht reguliert gewesen wäre. Und naja, das Ergebnis, das wir sehen, spricht für sich. Auch da wieder finde ich einen interessanten Aspekt der Debatte, dass unheimlich viele Menschen in Ballungsgebieten noch mehr als anderswo derzeit betroffen sind davon, dass sie sich Wohnungen nicht mehr leisten können, gar keine finden oder aus den Wohnungen, in denen sie wohnen, rausgeschmissen werden, in die Randgebiete von Städten ziehen müssen. Und gleichzeitig, sobald dann Debatten, die anknüpfen an dieser Problematik, unter der ganz viele Menschen einfach real heute leiden, sich entzündet, eine Debatte, in der auch Maßnahmen wie Enteignung und so und Ähnliches vorgeschlagen werden, dass dann reflexartig die Entgegnung kommt, naja, das kann nicht am Markt liegen, müssen da irgendwie mehr bauen und so weiter. Statt darauf einzugehen, dass es Probleme sind, die Menschen heute überall in vielen, vielen Städten betreffen. Ich wohne derzeit in einer Baugenossenschaft, in der diese Woche noch eine Mitgliederversammlung stattfindet. Und in so einer Genossenschaft beispielsweise entscheiden die Leute, die in den Wohnungen wohnen, darüber, was mit der Entwicklung, ich meine, es gibt eine Geschäftsführung und so, aber die Leute, die in den Wohnungen wohnen, entscheiden darüber, was passiert mit der Genossenschaft auf Dauer. Wie soll das Geld angelegt werden, um Rücklagen zu bilden oder wollen wir die Mieten steigen? Und jetzt ist es natürlich so, dass auch eine Genossenschaft in Konkurrenz zu anderen Wohnungsbauunternehmen steht und deshalb auch nicht völlig zusammenhanglos am Markt agieren kann, sondern auch Mieten steigen müssen.
Herr Dieren, jetzt, ich möchte Sie gar nicht unterbrechen, aber da wir jetzt schon aufs Ende der Sendung zusteuern, hier nochmal kurz die Frage, das, was Herr Dieren gesagt hat, genossenschaftliches Unternehmertum, Herr Faltin, das ist ein Thema, das Sie auch immer wieder angesprochen haben, nämlich die Verantwortung der Unternehmer. Sie sagen, wir brauchen nicht weniger Unternehmen, wir brauchen mehr Unternehmen, aber sie müssen ihre Verantwortung wahrnehmen. Wie kommt man denn dahin, dass Unternehmen ihre Verantwortung so wahrnehmen, dass es auch gut für die Gesellschaft ist?
Indem wir auf andere Akteure setzen, indem wir
auf welche?
Viel mehr Menschen setzen, die mit anderen Werthaltungen kommen. Nicht alle Menschen wollen Gewinnmaximierung als oberstes Prinzip. Es gibt Leute, die wirtschaften, ohne dass sie immer nur die Dollars vor Augen sehen. Wir brauchen mehr, in Anführungszeichen, normale Menschen, die sagen, Wirtschaften ist etwas sehr Selbstverständliches. Wir partizipieren daran, nicht in den Aufsichtsräten von Unternehmen, sondern im Kleinen, indem wir uns zusammentun, indem wir vielleicht auch neue Wohnmodelle entwickeln. Wir diskutieren doch in dieser Wohnungspolitik seit 30 oder 40 Jahren immer mit den gleichen Positionen. Die einen sagen, die Mieten sind so hoch, die anderen sagen, wir müssen mehr Wohnungen bauen. Die Frage, wie wir intelligenter mit den Ressourcen umgehen, die stellt eigentlich kaum jemand. Wieso verfällt im Land, draußen in den ländlichen Gebieten, die Substanz? Und wieso kommen alle in die Städte? Und wollen wir das noch unterstützen? Und wie wäre es mit Wohngemeinschaften? Warum sind so viele alte Leute in großen Wohnungen, die für sie viel zu groß sind? Warum entwickeln wir keine Modelle, eine Win-Win-Situation für die alten Menschen und für die Studenten dann in diesen Wohnungen? Also andere Modelle zu. Wir brauchen mehr Ideen, wir brauchen neue Ideen und nicht immer in den alten Bahnen diskutieren.
Frau Hassel, Herr Klöß, wir brauchen neue Ideen, wir brauchen intelligentere Lösungen. Was müssen wir tun, damit der Markt diese Lösungen auch findet? Oder wo müssen wir umschalten zum Abschluss dieser Sendung? Kurz eine Einschätzung. Also wo müssen wir ansetzen, wo müssen wir korrigieren, damit auch gesellschaftlich nicht alles auseinanderdriftet? Frau Hassel, Herr Klöß.
Also ich denke nicht, der Markt braucht neue Lösungen, sondern die Gesellschaft muss neue Lösungen finden. Und das ist eine gesellschaftliche Debatte, die ich wirklich am Konkreten auch gerne führen möchte. Also ich würde Herr Faltin da sofort recht geben. Wir müssen neue Lebensformen uns überlegen. Wir müssen auch eine Debatte über Konsum führen und auch wie zum Beispiel die Umweltbelastung nicht in den Preisen reflektiert wird, der Produkte, die wir kaufen. Also darüber müssen wir diskutieren. Es gibt ganz viele Fragen, die wir wirklich besprechen müssen, an einzelnen Themen durchdeklinieren müssen, sagen müssen, sind wir hier auf dem richtigen Pfad oder müssen wir was verändern? Und dafür brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte. Also ich würde es gar nicht auf den Markt verlagern, sondern sagen, wir brauchen eine große gesellschaftliche Debatte. Und dafür brauchen wir auch wirklich mehr Dialoge mit unterschiedlichen Teilnehmerinnen und es nicht nur in der Politik und in der Wirtschaft, sondern wirklich viele zivilgesellschaftliche Projekte, Personen und diese Debatte zu führen.
Ganz kurz, Herr Klöß und Herr Dieren noch.
Aber die gesellschaftspolitische Debatte, Frau Hassel, ist natürlich eingebettet oder in sie eingebettet ist eine Wirtschaftsordnung, die ihre ökonomische Leistungsfähigkeit, ich denke, das können wir doch immerhin festhalten, mit hoher Rate unter Beweis stellt. Und wenn es dann, und das ist durchaus eine deutsche Debatte, die ja aus dem Ausland betrachtet als eine gewisse deutsche romantische Sehnsucht auch betrachtet wird, wenn die dazu führt, dass obwohl die Menschen Höchstwerte an Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation und dem eigenen Haushaltseinkommen derzeit haben, Höchstwerte, trotzdem die Frage gestellt wird, warum wird jetzt offenbar eine Debatte geführt, die die Gerechtigkeitsfrage, das Gerechtigkeitsempfinden so stark macht und zu solchen sehr steilen Thesen führt, um es höflich zu sagen. Ich denke, eine soziale Marktwirtschaft ist ein historisch gewachsenes Modell, was natürlich nie endgültig in Stein gemeißelt ist, sondern sich laufend weiterentwickelt und das aufnimmt, was wir an gesellschaftspolitischen Debatten haben. Aber die sollen wir auf einem aufgeklärten, faktenbasierten Niveau führen.
Mhm. Herr Dieren, ein kurzes Schlusswort bitte.
Herr Faltin hat völlig recht, dass es Menschen gibt, die nicht nur an Profit denken. Und da meine ich, müssen wir, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie eine Gesellschaftsordnung aussehen soll, ansetzen. Nämlich, dass wir selbst uns ständig Gedanken darüber machen, was wir eigentlich mit unserer Arbeit und unserer Gesellschaft machen wollen. Und deshalb die Entscheidung nicht einzeln überlassen sollten, sondern die gemeinsam und demokratisch genau da dann auch treffen sollten.
Herzlichen Dank. Das war die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich für die engagierte Diskussion. Mein Name ist Gerhard Schröder. Machen Sie es gut.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute, wie viel Markt darf es sein? Debatte um Wirtschaftsmodelle. Es diskutierten der stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos, Jan Dieren, der Unternehmer Günter Faltin, Gründer der Tee-Kampagne, sowie Anke Hassel von der Hertie School of Governance und Hans-Peter Klöß vom Institut der Deutschen Wirtschaft.